Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich begrüße euch und hoffe, ihr seid genauso wie ich gut im Frühling oder es war fast schon vorsommerlich bei uns angekommen. Ihr konntet auch das Wetter ein bisschen genießen, hat jetzt ja wieder nachgelassen, leider, aber soll ja auch wieder wärmer werden jetzt. Bis sich das Ganze stabilisiert, wird es natürlich vermutlich Mai oder Anfang Juni, aber ich muss sagen, ich genieße das sehr. Ich hoffe, ihr könnt das auch genießen, egal wie die Symptomlage gerade ist. Ich habe mir für die heutige Folge mal zwei Themen vorgenommen. Verrate ich gleich. Ich möchte mich aber erstmal bedanken bei allen, die mir aufgrund der letzten Folge geschrieben haben, per Mail, per Instagram, per Facebook, überall und sich für die Folge bedankt haben oder einfach ein paar nette Worte geschickt haben oder auch, dass es einfach sehr informativ war. Ich fand die letzte Folge auch echt aufschlussreich. Es war schön, das Interview zu führen. Ich kann das Buch auch nur empfehlen, das der Professor Pschorr geschrieben hat. Ist sehr aufschlussreich und auch nicht in irgendeine Richtung drängend. Also jetzt nicht antidepressiver oder prodepressiver, antidepressiver. Pro-antidepressiver ist auch ein tolles Wort. Er macht das Ganze neutral. Das hat mir gut gefallen. Und ich wollte euch im ersten Thema auch einfach mal so mitteilen, was mir wirklich gravierend aufgefallen ist, was mich zum Nachdenken gebracht hat, was das Thema Antidepressiva angeht. Ich möchte damit aber auch echt keine Richtung einschlagen und niemandem sagen, nimm das nicht oder nimm das Antidepressiva, dass es dir besser geht, sondern das wirklich einfach so auf die Fakten runterbrechen und sagen, das sind halt die Fakten, die sind halt nun mal studientechnisch da, mehr haben wir gerade nicht. Und ob es jemandem hilft oder nicht, das wird derjenige tatsächlich nur rausfinden, wenn er es probiert. Und das war schon auch der erste Fakt, der mich so überrascht hat, als ich das Buch gelesen habe, als ich mit dem Professor letzte Woche gesprochen habe. Also ich habe ja vor und nachher auch noch mit ihm gesprochen, auch noch ein paar so Details erfahren. Und dass Antidepressiva ja tatsächlich nur in der Hälfte der Fälle wirkt. Also das heißt, wir haben wie viele Millionen Depressive, davon wie viel schwere Depressionen, wo ein Antidepressivum tatsächlich ja nur empfohlen ist. Bei leichten und mittelschweren Depressionen ist es nicht ausdrücklich empfohlen. Kann natürlich auch besprochen werden oder aufgrund der Symptomatik sinnvoll sein, aber es ist tatsächlich richtig empfohlen erst ab der schweren Depression und immer in Verbindung mit Psychotherapie auch. Also Antidepressiva wirken nur in 50% der Fälle. Also ich glaube sogar nur 49% ist da so der Wert. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil es echt wenig ist eigentlich. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel so eine Ibuprofen oder ein Aspirin oder sagen wir einfach mal irgendein Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen, weil ich vermute, manche sind auch für Ibuprofen irgendwie resistent, manche für Aspirin. Bei mir hilft Aspirin auch nicht so gut, nicht mehr. Vielleicht habe ich das auch irgendwann mal irgendwo in meiner Vergangenheit übertrieben. Aber ich nehme das einfach mal als Beispiel. So ein Ibuprofen wirkt ja gegen Schmerzen. Und wenn ich jetzt irgendwo Schmerzen habe, vielleicht Zahnschmerzen akut oder Rückenschmerzen oder sonst was, ich nehme das nicht oft. Immer nur dann, wenn es echt mal gar nicht mehr geht und so kurz bevor ich zum Arzt muss oder so, dass ich noch durch die Nacht komme. Aber das wirkt halt auch. Das wirkt bei mir sehr gut. Und ich denke, dass es bei den allermeisten dafür auch echt gut geeignet ist und gut wirkt. Und also das hat mich überrascht, dass es in 50% der Fälle schon mal gar keinen Effekt hat. Oder halt, es kann ja sein, dass man ein Antidepressivum nimmt, das hat keinen Effekt, das zweite hat es dann plötzlich. Warum auch immer, das weiß man ja auch gar nicht. Und das führt mich zu der zweiten Überraschung, dass es ja eine Effektstärke gibt, was jetzt so Medikamente angeht. Das habe ich ja auch vom Professor oder durch dieses Buch erst erfahren. Und diese Effektstärke setzt sich so zusammen, dass 0,2 als Effektstärke, also jetzt hier bei Medikamenten, als klein gilt, 0,5 als mittel und ab 0,8 gilt es als groß. Und ein Antidepressivum schwebt so zwischen 0,2, 0,3 mit Tendenz zur 0,3. Also es ist ein ganz, ganz klein bisschen über der kleinen Effektstärke. Also hat ganz wenig Effektstärke. Und ich wollte euch einfach mal dagegen halten. In einer Tabelle habe ich gesehen, dass eine Psychotherapie durchschnittlich eine Effektstärke von 0,7 hat. Also lasst euch bitte nicht von den Zahlen täuschen. 0,2 und 0,8, das klingt nicht weit auseinander, aber es ist 0,2 ist sozusagen, wirkt fast gar nicht. Zu 0,8 ist, es wirkt eigentlich immer so. Ne? Also wie gesagt, die Ibuprofen, ich sage euch auch gleich, wie die Effektstärke von Ibuprofen ist. Jedenfalls, Psychotherapie hat eine Effektstärke von 0,7 bis 0,9. Placebo-Effekt, also das muss man sich so ein bisschen vor Augen halten, hat eine Effektstärke von 0,2 bis 0,3. Also der liegt irgendwo dazwischen und bei Antidepressiva ist es ja Tendenz Richtung 0,3. Also der Placebo-Effekt ist quasi genauso groß wie der bei Antidepressivum. Und das ist schon heftig. Und ja, wenn ich mich so zurückerinnere, es gab viele Menschen, die mir gesagt haben, oh, das Antidepressivum wirkt nicht so richtig, ich habe keinen richtigen Nutzen daraus. Und tatsächlich waren es die meisten, die das nicht hatten, die auch so gesagt haben, ja, also das nehme ich ja eh nur so als letzte Instanz und ich glaube eh nicht, dass das wirkt. Und ja, da haben wir den Placebo-Effekt, der dann natürlich abgezogen werden muss. Und ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche besprochen haben. Das war auch eine total interessante Erfahrung. Also in diesen Meta-Analysen, die der Professor durchgeführt hat, kam ja heraus, dass das Antidepressivum zu, ich glaube, 24% nur wirklich wirkt und der Rest ist der Placebo-Effekt, der zu 51% wirkt. Also wenn man das so sieht und nicht daran glaubt, dass einem die Tabletten helfen oder die Pillen oder wie auch immer, ja, dann wirkt es vielleicht auch ganz, ganz schlecht nur. Und dann braucht man auch echt viel Glück, ob es wirkt. Erklärt sich für mich dann auch so. Ich war nämlich gegen Antidepressiva in meiner Depressionszeit. Und ich habe es dann so als wirklich allerletztes Mittel genommen und gesagt, ja gut, dann probiere ich das halt auch noch. Habe aber wirklich gar nicht dran geglaubt, dass mir das was bringt. Und Überraschung, ich hatte auch tatsächlich keinen wirklichen Nutzen daraus. Also alle körperlichen, mentalen Symptome. Das Einzige, was ich immer sage, ist, dass es ein bisschen angsthemmend war anscheinend oder mir ein bisschen da geholfen hat, meine sozialen Phobien und so weiter aufzulösen. Also da konnte ich einfach ein bisschen besser mit umgehen. Aber das war es auch schon. Alle anderen Symptome, depressionstechnisch gesehen, hat es gar nicht berührt. Ich hatte nur die Nebenwirkungen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dann schreiben die auch, Achtsamkeitstraining zum Beispiel hat eine Effektstärke von 0,4 bis 0,6. Also auch fast doppelt so hoch dann, wenn es gut wirkt bei jemandem, als dieses Antidepressivum. Sport bei Depressionen, Effektstärke 0,6 bis 0,8. Schlafentzug 0,9. Lichttherapie 0,5 bis 0,7. Wobei man sagen muss, dieser Schlafentzug mit 0,9, das ist ja super wirksam, also wirkt dann quasi bei jedem und wirkt auch gut, aber halt nur sehr kurzfristig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Schlafentzug, also man bleibt da, glaube ich, zwischen 35 und 40 Stunden wach, wird wach gehalten und dann darf man schlafen, da geht es einem erstmal deutlich besser und wenn man dann das nächste Mal schläft, geht es aber dann schon wieder zurück und ist schon wieder so vorbei, dieser Effekt. Das macht man tatsächlich bei manchen Patienten, die so ganz, ganz schwer drin sitzen und wenig Hoffnung haben, dass das mal wieder besser wird, dass die sich mal wieder einen Tag gut fühlen können. Also die Effektstärke hat mich total überrascht, dass die so gering ist bei Antidepressiva, dass es nicht so richtig wirksam ist. Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, oh, das hat mir geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Scheint dann daran zu liegen, dass da der Placebo-Effekt gut wirkt, weil wenn man den zusammen addiert, also 0,3 bei Antidepressiva und der Placebo-Effekt auch 0,3, dann bin ich schon bei 0,6 und über einem mittleren Wert. Und das macht ja total Sinn, weil ich ja vorhin gesagt habe, 50% ist Placebo-Effekt in dieser Meta-Analyse, 24% ist der Wirkstoff sozusagen oder das Antidepressivum selbst. Und jetzt fragt ihr natürlich, wo sind die restlichen 25%? Das ist der natürliche Verlauf der Depression. Weil eine Depression klingt ja auch, wenn man sie nicht behandelt, irgendwann mal ab.
Ja, ist natürlich trotzdem schlecht, wenn man es nicht behandelt, weil dann kommt sie wieder, ne, hat man so einen Rezidiveffekt und dann wird sie noch schlimmer. Also man sollte die schon immer behandeln. Aber trotzdem klingt die irgendwann von selbst ab. Und Antidepressiva nimmt man ja auch über einen längeren Zeitraum. Und diesen natürlichen Verlauf der Depression, der steckt da halt auch mit ein paar Prozent drin, also so ungefähr 25%. Dann wollte ich euch noch sagen, im Vergleich dazu, wenn man jetzt eine Ibuprofen nimmt, ja, also so eine Ibuprofen 400, so bei moderaten Schmerzen, die haben eine Effektstärke von 0,8 bis 1,0. Also wie gesagt, bei mir hat es immer gewirkt, wenn ich große Schmerzen habe. Und das wäre natürlich, das wäre, was wir uns wünschen würden, alle, ja. Also wir haben Depressions-Burnout-Symptome, ihr kennt die alle. Und wir würden uns wünschen, dass es eine 1,0 oder eine 1,5 am besten gibt bei Antidepressiva. Dass es dann trotzdem nicht lebenslang sinnvoll ist, die zu nehmen und für immer trotzdem einfach in seinem Leben weiter zu funktionieren, das ist auch klar. Also für mich persönlich ist es immer verbunden auch mit einem Beleuchten des eigenen Lifestyles, mit einem Beleuchten des eigenen Lebens. Was passt da vielleicht nicht? Und vor allem die ganzen Muster und Strukturen, die in uns stecken. Also was da alles uns auffällt. Perfektionismus, Harmoniestreben und Narzissmus. Also wir haben ja alle so Dinge in uns stecken, die uns nicht mehr zum Vorteil sind, die wir uns angeeignet haben in einer Vergangenheit, in einer Kindheit, in der wir es vielleicht auch gebraucht haben oder nicht anders konnten. Aber heute sind uns die ganz oft nicht mehr zum Vorteil. Ja, also als Beispiel so ein Perfektionismus. Ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Ich war der schlimmste Perfektionist und es hat mich nur angetrieben, den ganzen Tag in Bewegung zu sein und dass mich ja keiner von der Seite anmachen kann, dass ich faul wäre oder dass ich irgendwie nicht genug arbeite als Chef oder irgendwie sowas. Und dass ich mir aber Pausen nehmen darf und dass ich auch überholen darf, das habe ich mir nicht gegönnt. Und über die Jahre habe ich mir dann diesen Dauerzustand aufgebaut. Dauer gestresst sein, Dauer kaputt sein, Dauer arbeiten. Und das wurde immer schlimmer. Und deswegen sind bei mir, das war eins der Puzzleteile, warum bei mir im Körper auch Dinge kaputt gegangen sind. Ja, habe ich, glaube ich, in meiner Dysthymie-Folge schon mal erzählt, wie sich das ausgewirkt hat. Was gibt's vielleicht noch? Zum Beispiel Benzodiazepine. Die kann man bei Angststörungen ja einsetzen, haben eine Effektstärke von 0,7 bis 0,9, ne, wirkt sehr gut, aber Achtung, die haben hohes Abhängigkeitspotenzial. Und was haben wir hier noch? Migräne, das Mittel Triptane hat dann eine Effektstärke von 0,5 bis 0,6. Methylphenidat bei ADHS hat eine Effektstärke von 0,6 bis 0,9, also wirkt auch relativ stark dann. Was euch vielleicht auffällt, also nichts ist so gering als der Placebo-Effekt und der Effekt des Antidepressivums. Das hat mich sehr überrascht. Und was die Studien angeht, war ich auch sehr überrascht. Ich habe mir mal so angeguckt, wie funktionieren denn diese Studien und warum sind denn so viele Leute auch, die gegen Antidepressiva sind, also wirklich Fachleute, Professoren und Fachärzte für Psychiatrie, Therapeutinnen. Was ist da das Problem? Und ich will euch da nur ein paar Dinge nochmal so mitgeben. Es gibt zum Beispiel bei diesen Studien, die werden ja eigentlich, wenn sie gut gemacht sind, als Doppelblindstudie durchgeführt. Das bedeutet, es gibt zwei Gruppen von Patienten. Die eine Gruppe bekommt das Antidepressivum, das echte. Die andere Gruppe bekommt ein Placebo, eine Zuckerpille oder was auch immer man da nimmt, oder eine leere Pille, ich weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall kein Medikament. Und doppelblind heißt, die Patienten sind sozusagen blind dafür, was sie bekommen, erstmal. Und die Ärzte wissen das aber auch nicht. Und das Problem dabei ist, dass die Patienten ja nach relativ kurzer Zeit merken, okay, bei mir passiert entweder gar nichts, dann habe ich wahrscheinlich ein Placebo, oder bei mir passieren, was am Anfang ja bei allen Antidepressiva passiert, ich habe Nebenwirkungen, ja, in der einen oder anderen Form und in dem einen oder anderen Schweregrad. Jedenfalls wissen die dann relativ sicher, ah, okay, ich habe ein Antidepressivum. Und das kriegen ja auch die Ärzte oder die Studiendurchführenden so ein bisschen mit. Und das verwäscht halt dieses Ergebnis schon total. Dann habe ich gelesen, dass es in den, ich glaube, 70er Jahren mal Studien gab, auch doppelblind, also auch die Patienten und die Ärzte wussten nicht, was wer bekommt, aber man hat der einen Gruppe Antidepressiva verabreicht und der anderen sogenannte, also ich weiß nicht mehr, wie man es, es gab, glaube ich, einen Fachbegriff, aber es waren schädliche Medikamente. Also das waren dann Medikamente, die nur Nebenwirkungen verursacht haben, um eben den, um der Gruppe, die eben nur ein Placebo bekommt, zu simulieren, dass sie Nebenwirkungen hat. Und das Ganze hat man, ich glaube, da gibt es 3 oder 4 oder 5 Studien, mehr nicht. Warum gibt es da nicht mehr? Weil natürlich macht es eigentlich erstmal mehr Sinn, aber ethisch hat man gesagt, ist es ja gar nicht vertretbar, dass man überhaupt Medikamente herstellt, die schädlich für den menschlichen Körper sind. Und deshalb gibt es die wohl nicht mehr und wurden nicht mehr durchgeführt. Ja, also, dass ich etwas einnehme, das mir Kopfschmerzen verursacht oder Schwindel verursacht, also ist ja nicht so Sinn der Sache. Für so eine Studie finde ich es natürlich super sinnvoll, aber aus ethischen Gründen finde ich es natürlich auch krass. Ich weiß ja auch nicht, da gibt es ja vielleicht auch Leute, die das dann, oder der Körper nimmt es dann vielleicht dauerhaft an und man war eigentlich nur in dieser Placebo-Gruppe. Also ich finde es auch schwierig, aber es macht eben diesen Doppelblind-Charakter von so einer Studie vielleicht nicht ganz kaputt, aber echt schwierig. Es gibt auch einen sogenannten Washout-Effekt, denn für gewisse Studien, die man durchführt, also man nimmt ja ganz oft auch Menschen mit Depressionen oder Leute, die auch schon Antidepressiva haben, und das schleicht man dann erstmal aus. Also als Beispiel, einer nimmt hier Amitriptylin oder so als aktuelles Antidepressivum, der will an dieser Studie teilnehmen, dann schleicht man das erstmal aus über 2, 3 Wochen oder so oder halt über einen Zeitraum, und dann nimmt man das neue Antidepressivum oder halt eben das Placebo. Und das Problem ist, dass neues Antidepressivum ja immer auch mit dem Placebo-Effekt verbunden ist. Also alleine der führt ja schon zu einer Verbesserung. Und dadurch, dass ich durch dieses Absetzen oder Ausschleichen mich wahrscheinlich deutlich schlechter fühle, weil es ja Absetzsymptome gibt bei den allermeisten Antidepressiva, fühle ich mich dann besser und bewerte das neue Antidepressivum auch besser. Also es ist auch ein Problem bei diesen Studien. Dann gibt es etwas, diese Meta-Analysen werden ja über ganz viele Studien hinweg gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jemand, der Studien durchführt und die dann auch publizieren möchte und habt vielleicht was mit der Pharmaindustrie zu tun, die euch ja diesen Auftrag gibt als Wissenschaftler und sagt, hey, schaut mal, ob und wie das wirkt, und jetzt kommt da ein negatives Ergebnis raus. Wollt ihr dann, dass das veröffentlicht wird als Pharmakonzern? Das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt ja nicht, dass da negative Nachrichten kommen. Und deswegen gibt es immer wieder auch Fälle, auch aufgedeckte, die bewiesen haben, dass dort geschummelt wurde, dass eben negative Ergebnisse gar nicht publiziert wurden. Und da weiß man natürlich nicht, wie viel das ist und wie oft das ist. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass da viele Publikationen deswegen gar nicht stattgefunden haben, ja, dann verwäscht es auch wieder das Ergebnis von so einem Antidepressivum. Ja, und dann gibt es natürlich diese Interessenskonflikte zwischen Pharmaindustrie und Psychiatrie auch, habe ich auch gelesen. Ah, da ist immer so ein bisschen schwierig, da hackt immer der eine auf den anderen so ein. Ne? Da gibt es immer so 2 Lager, einer für Antidepressiva, der andere so ein bisschen dagegen. Und dann wird dem einen vorgeworfen, er würde Geld annehmen, und der andere hat dann eine andere Industrie, die ihm Geld gibt, dass er gegen Antidepressiva ist. Also da bin ich mal vorsichtig, aber es gibt die wohl, aber klar gibt es die auch. Also das wissen wir alle. 0% korrupt ist es wohl in solchen Größen irgendwie, ist nicht erreichbar oder so. Jedenfalls sind das Dinge, die mich echt nachdenklich gestimmt haben. Und nachdenklich hat mich auch der Fakt gestimmt, dass es ja gar kein neues Antidepressivum mehr wirklich gibt. Also es gibt zwar neue Wirkstoffe, die auf Basis von vorhandenen Antidepressiva erstellt oder hergestellt werden, also da, wo vielleicht auch die Patente auslaufen. Das wird dann neu hergestellt, aber so wirklich neue Ansätze tauchen nicht auf. Und ich habe da ja auch nachgefragt, woran liegt es? Und ja, es liegt halt daran, dass wenn ich als Pharmakonzern da Milliarden bezahlen muss und ja, das muss ich ja so ins Dunkle rein bezahlen, und Depressionen sind ja so weit erforscht, wie wir können, aber insgesamt sehr wenig. Ja, dann haben die halt ein super hohes Risiko, dass die da die Milliarden irgendwo im Erdboden versenken. Und deswegen gibt's ja auch keine neuen. Also es gibt ja seit Jahrzehnten nichts wirklich Neues. Und ja, das hat mich alles, was dieses Medikament angeht, nachdenklich gestimmt. Wollte ich euch einfach mal mitgeben. Und ja, als Resümee sage ich aber bitte trotzdem, trotz dass das jetzt echt nicht so gut aussieht, was diese Medikamente angeht. Es gibt auch echt viele Menschen, die sagen, ich nehme das und es hat mir geholfen, es nutzt mir als Krücke und ich kann dadurch wieder meinen Alltag bewältigen und mein Leben auch ein bisschen verändern und ne, also überhaupt psychotherapeutisch vielleicht auch arbeiten oder coachingtechnisch arbeiten und bin dadurch einfach rausgekommen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nur schlecht ist. Wie gesagt, wenn ihr eins nehmt, dann glaubt bitte auch dran, dieser Placebo-Effekt ist nicht zu unterschätzen. Bei allem, was ihr macht, am besten dran glauben, weil eben Placebo-Effekt überall dabei ist. Habe ich auch versucht, mal mit einer KI herausrechnen zu lassen, wie hoch ist denn der Placebo-Effekt bei zum Beispiel der Psychotherapie. Aber da habe ich gar keine richtige Antwort bekommen, weil das natürlich dann immer für jeden Mensch unterschiedlich und subjektiv sein kann. Da haben die KIs natürlich auch ein bisschen recht. Ja, was mich aber interessiert, ich möchte so einen kleinen Aufruf an euch starten. Schreibt mir doch bitte, bitte eine E-Mail. Einfach so, dass wir community-technisch mal schauen, was hat euch denn geholfen? Also habt ihr ein Antidepressivum genommen, das euch super geholfen hat? Wenn ja, welches? Und in welcher Form oder welche Dosis vielleicht? Habt ihr mehrere Antidepressiva ausprobiert und irgendwie hat euch vielleicht keins geholfen? Oder hat euch erst eins geholfen und ihr beim Ausschleichen war es dann schrecklich? Oder habt ihr eins ausprobiert, das gar nicht geholfen hat und dann hat euch eins geholfen? Also mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen damit Antidepressiva sind. Einfach jetzt von euch mal so reale Fälle. Ich kann ja über meinen immer nur sprechen oder über die Klienten von mir, die mir mit oder Antidepressiva ihre Erfahrungen erzählt haben. Also das wäre echt cool. E-Mail an info@nicolasdoster.de, ganz easy. Da freue ich mich drüber. Und als zweites Thema habe ich mir dieses Mal gedacht, lasst uns doch mal über so ein Problem sprechen, das wir auch im Alltag haben oder das viele eben mit einer Vorstufe von Depressionen, mit so Depressionssymptomen, mit Burnout-Symptomen haben. Oder die Leute, die schon mittendrin stecken. Warum funktionieren wir denn dann so lange weiter, statt uns zu fragen, wie kann ich denn wieder am Leben teilnehmen? Und dieses Funktionieren, ich vermute, ich muss es keinem von euch erklären. Bei mir selbst habe ich also viele, viele, viele Jahre funktioniert. Habe ich auch in der Dysthymie-Folge erzählt, glaube ich. Ich habe meine Depressionssymptome und ich habe die ja schon super lange, also mehr als 20 Jahre rückblickend ist es schon bei mir immer wieder aufgetreten, dass ich ganz, ganz schwer erschöpfte, traurige, ganz schlimme Momente hatte und das alles mit Depressionssymptomen erklärbar ist. Und trotzdem habe ich immer funktioniert und gerade so die 10 Jahre, bevor ich zusammengebrochen bin, also 2020, Anfang des Jahres bin ich zusammengebrochen komplett und die 10 Jahre davor habe ich immer funktioniert, obwohl 10 Jahre davor schon die ersten richtig heftigen Erschöpfungssymptome aufgetreten sind. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil auch die Menschen, die ich persönlichkeitsentwicklungstechnisch oder genesungstechnisch begleite, alle haben das. Also jeder, der bei mir ein Beratungsgespräch oder ein Programm bucht oder auch meine Online-Kurse mit den Leuten, mit denen ich spreche, die erzählen mir ganz am Anfang auch immer, wenn ich sage, wie geht's dir, wie läuft dein Leben so? Und dann ist so, ja, ich funktioniere halt. Und ich habe mich echt gefragt, woher kommt es denn, dass wir das gar nicht sehen können? Und ich glaube, es gibt natürlich auch mehrere Wege dahin. Ein Grund ist vermutlich, so ist es bei mir auch passiert, dass ich also so aus Jugendalter und dem frühen Erwachsenentum, also zuerst mal habe ich zu Hause gewohnt, das hat bei den meisten von euch ja wahrscheinlich genauso ausgesehen, bin dann ausgezogen, mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen in eine Wohnung und dann ist man ja erstmal trotzdem für sich alleine. Okay, jetzt hat man dann einen Partner oder eine Partnerin. Man merkt dann schon, ah, okay, da ist ein bisschen mehr Verantwortung oder man kann auch ein bisschen mehr falsch machen. Es gibt ein bisschen mehr Krisengefahren. Aber sehr viel mehr Verantwortung ist es dann noch nicht. Ich weiß noch, wir haben uns damals sehr, sehr früh oder sehr, sehr schnell, also fast 1, 2, 3 Monate später schon, einen Hund zugelegt, einen kleinen Zwergpinscher. War auch meine große Liebe, was Hunde angeht. Vermiss sie immer noch sehr. Aber da war schon wieder mehr Verantwortung. Also das heißt, Verantwortung erstmal im Job, Ja, von zu Hause ausziehen bedeutet ja auch irgendwie seine Miete zu bezahlen und da jeden Monat auch das Geld reinzukriegen. Mit Partner oder Partnerin ist das ja dann machbar, weil dann hat man zwei Einkommen, gibt auch ein bisschen Sicherheit. Dann gab es aber noch diesen Hund, was dann bedeutet, naja, morgens, mittags, abends spazieren gehen. Und ist aber ja trotzdem immer noch schön machbar und auch noch das Leben mit Freude machbar. Ich habe damals noch mein Hobby, mein Leidenschaftshobby Fußball ausgeübt. Und es hieß dann 2-3 Mal die Woche Training, am Wochenende 1 oder 2 Spiele, je nachdem. Und ging einfach gut zu handeln. Ja, dann so nach und nach habe ich in der Firma, in der ich gearbeitet habe, mehr Verantwortung übernommen. Habe dann auch in freizeittechnischen Dingen, also bei mir im Fußballverein, ein bisschen mehr Verantwortung übernommen. Und dann, denke ich, gab es irgendwann mal so einen Kipppunkt, als ich relativ früh, also ich habe mit 28, 29 dann so die Geschäftsführung übernommen für die Firma. Und da war natürlich erstmal sehr viel Verantwortung, sehr viel Druck, sehr viel Lernen. Da verändert sich ja auch alles um einen herum. Also das sage ich jetzt mal so als derjenige, der das damals so erlebt hat, weil die Kollegen, mit denen man bisher so auf Augenhöhe war, da kann man irgendwie machen, was man will. Dieser Sprung auf, ich bin jetzt Führungsfigur, geht immer damit einher, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, so die Situation. Also auch mehr Verantwortung. Dann habe ich im Fußball zum Beispiel noch ein Traineramt übernommen. Dann ist meine Tochter geboren worden. Und also es ist immer, immer mehr Verantwortung geworden. Es ist auch immer mehr Zeit geworden, die ich für die Verantwortung habe, ja, hergeben müssen. Und habe aber trotzdem alles gehandelt. Und ich glaube, das ist dieser Funktionsmodus. Also wir bauen im Leben Stück für Stück Verantwortung auf, wir steigen immer höher, wir übernehmen mehr und das ist ja auch erstmal alles schön, das feiern wir dann auch alles noch, das haben wir geschafft, da kriegt man mehr Geld, da sind wir eine Stelle hochgerutscht, jetzt haben wir noch einen Hund oder noch einen zweiten Hund, dann kommt noch ein Kind oder ein zweites Kind. Das Ding ist aber, irgendwann ist man voll mit Aufgaben, man ist voll mit Verantwortung, man hat ganz viel, an das man denken muss und ja, wenn man dann nicht irgendwo guckt, bei sich selbst auch zu bleiben und zu sagen, okay, stopp mal, ich habe ja selbst auch Bedürfnisse, dass ich mich mal erholen muss, dass ich mal eine Pause nehmen muss, dass ich auch Freude in meinem Leben behalte. Ja, und das möglichst nicht nur am Samstagabend, sondern jeden Tag irgendwo. Ja, das ist ja das, was die Funktionierenden dann eine Zeit lang machen, habe ich auch gemacht, so die Woche durchgehalten und am Wochenende dann noch für Freude gesorgt, anfangs. Also das war in den Anfangsjahren, in denen es mir immer schlechter ging so. 5-6 Jahre bevor ich zusammengebrochen bin, da war ich wochenends tatsächlich immer nur noch auf der Couch gelegen. Ich bin kaum noch rausgekommen auf Geburtstage, auf Feste und so weiter. Also schon sporadisch auch. Also ich sag mal so 50% ging's noch, 50% habe ich abgesagt. Und dann beginnen natürlich auch so diese Beschwerden von außen. Wieso kommst du denn nicht mehr? Magst du uns nicht mehr? Ja, und das führt natürlich dann schon zu den ersten Gedanken, ja. Was denken die jetzt über mich? Ah, die denken jetzt schlecht über mich. Und das wird natürlich immer schlimmer, je mehr Termine man absagen muss. Und desto mehr Probleme kriegen wir da wieder hinzugehen, weil wir uns dann ja noch mehr Sprüche anhören müssen. Und das führt dann auch zu diesem Rückzug. Aber ich möchte mal beim Funktionieren bleiben. Wir haben uns also Verantwortung aufgebaut. Wir haben uns ein Leben aufgebaut, das ganz viel von uns verlangt und haben wahrscheinlich, oder so ist es in meiner Erfahrung jetzt so, ich begleite ja auch schon ein paar Jahre Menschen auf ihrem Persönlichkeitsentwicklungsweg und dadurch auch raus so auf ihren Genesungsweg. Das sagen die mir auch, ne? Also ich habe nur noch funktioniert für die Dinge, die halt notwendig waren. Und plötzlich war auch alles notwendig. Die Arbeit ist notwendig, die Kinder sind notwendig, der Hund ist notwendig. Also mit notwendig meine ich, wir müssen dann für die da sein. Ja, also wenn ich ein 2-jähriges Kind habe, klar, dem ist es egal, wie es uns geht. Das braucht da hat seine Bedürfnisse und das will die erfüllt haben. Fertig. Dann kann man da nicht viel machen. Und wir treten aber trotzdem nirgends auf die Bremse. Also weder auf der Arbeit, noch zu Hause, noch im Verein, noch in anderen freizeittechnischen Dingen, weil es ja noch geht. Wir können es ja noch hinkriegen. Sobald wir körperlich allerdings so merken, ah, okay, da stimmt was nicht, rechnet man ja als erstes mal nicht damit, okay, das ist jetzt eine Depression, ich habe das psychosomatisch mir selbst irgendwie eingebrockt durch Stress, durch verschiedene Muster, die ich so habe, sondern wir denken, okay, da ist im Körper was nicht, da stimmt was nicht. Ja, gehen wir von Arzt zu Arzt, dann beginnt diese typische Ärzte-Odyssee, vielleicht auch Therapeuten-Odyssee am Anfang und dann kriegen wir raus, okay, im Körper wird nichts gefunden. Was machen wir denn jetzt? Und da fehlt uns ja erstmal vollkommen das Wissen. Es ist soweit ja auch noch nicht erforscht, beziehungsweise, was mir auch immer auffällt, aber das ist ein Thema für die nächste Folge oder übernächste vielleicht, gibt es keine echten oder super gut strukturierten Pläne, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich eine Depression habe? Also schon die Erklärung, was ist eine Depression, ist schwierig. Zumindest, also jeder Fachmann erklärt es ein bisschen anders. Das muss ich aber nebenbei noch sagen, immer wenn jemand sagt, das ist eine Depression, dann kommt danach nicht das und das, sondern die Depression hat die und die Symptome. Also was ist eine Depression genau, wird da selten beantwortet. Ja gut, wir wissen es auch noch nicht, ne? Vielleicht deswegen. Also wir funktionieren immer noch, weil wir denken, wir kriegen das schon noch irgendwie hin, beziehungsweise, selbst wenn wir es nicht mehr so ganz hinkriegen, die Situation zwingt uns ja scheinbar dazu, dass wir es müssen. Ich muss ja arbeiten, ich muss ja Geld verdienen, die Kinder müssen versorgt sein, der Hund muss versorgt sein und so weiter. Und da fällt mir ganz oft auf, dass auch der Blick nach außen komplett mit Scheuklappen belegt ist. Denn, was ich bei meinen Klienten ganz oft herausfinde, ist, dass auch keine Gespräche stattfinden. Also ob der Partner gewisse Dinge übernehmen kann. Also da geht es schon um Zeiten einfach mal, dass der Partner irgendeine Aufgabe wie Wäsche machen oder abends die Hemden selber bügeln oder irgend sowas Banales übernimmt und dass man sich die Sachen aufteilt. Das sage ich auch immer zu Klienten, die 2, 3 Kinder haben, die schon über 10 alle sind, die im Haushalt noch gar nicht mithelfen. Das ist für mich auch okay, wenn das funktioniert, aber wenn die Mutter sich bei mir meldet und sagt, ich bin völlig ausgelaugt und ich frage, ja, welche Aufgaben hast du denn in der Familie und die anderen und das dann also alles bei ihr hängen bleibt, dann ist es für mich kein Wunder, dass die ausgebrannt und kaputt ist, wenn sie versucht, alles aufrecht zu halten, eigentlich aber gar keine Energie dafür hat. Und dieses Funktionieren findet auch deshalb statt, aus meiner Sicht, weil wir uns die falschen Geschichten erzählen. Also wir vergleichen uns zum Beispiel mit anderen Menschen und sagen, ne, die kriegen das ja auch hin. Dass die aber andere Voraussetzungen haben können, das beachten wir zum Beispiel schon mal nicht. Ja, beim Funktionieren gucken wir auch darauf, was könnten denn die anderen von uns denken? Was ist denn, wenn ich jetzt mich mal auf die Terrasse, auf den Balkon oder irgendwo auf eine Wiese lege und mich erhole? Ja, dann könnten die anderen ja denken, ich bin faul. Also wenn ich das jetzt früh zum Beispiel mache. Und ich habe auch mit einigen Selbstständigen zusammengearbeitet und die haben zu mir gesagt, ja, also ich kann mich vor 18 Uhr nicht hinlegen. Also wie sieht denn das aus für die anderen? Und ich dachte mir, naja gut, du stehst ja um 6 auf, fängst das Arbeiten an bis 18 Uhr und deine Mitarbeiter, wann kommen die? Um 9 und gehen um 15 Uhr. Die liegen doch auch irgendwann mal rum und machen nichts. Das brauchen wir Menschen halt auch als Pause. Und das war für die Selbstständigen, also für die Klienten, die ich begleitet habe, wirklich wahnsinnig schwer auch anzunehmen, weil, wenn sie sich hingelegt haben, war ja dieses, ich mache jetzt gerade nichts und die anderen arbeiten aber gerade. Ja, und dass die sich einfach die Zeit selbst einteilen dürfen und nicht durch ihre Selbstständigkeit verdonnert sind zu, ich muss jetzt 10 bis 12 Stunden arbeiten. Das war sehr, sehr schwer für die erstmal umzustellen. Also da haben wir 2, 3 Stunden gebraucht, um das wirklich mit gewissen Übungen so rauszutrainieren und dass das wirklich auch gar keinen Sinn macht. Und diese Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen, die sind halt ultra mächtig und das führt dazu, dass wir uns ins Funktionieren begeben. Und zwar so lange, bis es gar nicht mehr geht. Und erst dann tauchen wir beim Arzt auf, gehen in eine Klinik und das Problem ist halt, und das ist ja meine persönliche Sicht, ich glaube, dass durch diese Stresskaskaden, durch dieses Nervensystem, das wir ständig aktivieren, das ist ja dann alles immer aktiv durch dieses Funktionieren. Und wir haben ja eigentlich gar keine Kraft mehr. Der Körper gibt uns aber immer so diese Zusatzkraft. Und wir haben aber eigentlich das Ziel schon übertreten, schon lange. Und irgendwann kann der Körper nicht mehr geben. Und wenn wir an dem Punkt erst angelangt sind, dann ist es ja schon zu spät. Und hört euch gerne meine Dysthymie-Folge an. Ich glaube, die 28, ich weiß es nicht mehr, 31, Folge 31. Da habe ich es ja auch erzählt. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen. Ich habe 10 Jahre meinen Körper über die Grenzen hinaus getrieben, obwohl ich schon gespürt habe, ich konnte nur mit den Symptomen nichts anfangen. Also mein Körper hat um Hilfe geschrien und ich bin ständig trotzdem über diese Grenze hinausgegangen. Und heute habe ich als Belohnung dafür, ja, halt im Moment für eine ganze Zeit nur noch 60-70% Tagesenergie zur Verfügung. So fühlt sich zumindest für mich subjektiv an, denn ich war früher wesentlich belastbarer, ich war wesentlich kräftiger, energievoller und ja, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr auf diese Energie. Wenn ich mich allerdings an meine Routinen, an meine aufgebauten Muster, an meine ganz neue Art zu leben halte, dann läuft es auch alles super. Dann habe ich meine Symptome komplett im Griff. Dann passt auch alles. Ich darf halt nicht zurückfallen. Ich kann mir mal einen Tag, zwei Tage leisten. Da kann ich auch mal 10, 12 Stunden arbeiten. Aber den dritten Tag brauche ich dann wirklich ein bisschen mehr Pause, um nicht wieder irgendwie 2, 3 Tage am Stück im Bett zu liegen. Also das ist auch irgendwie die Kunst. Wenn man so weit ist oder das so weit getrieben hat wie ich und teilweise echt schon nicht mehr die Energie von früher hat, dann darf man in seinem Leben wirklich diese Mechanismen einbauen und herausfinden, wie viel geht noch und wo mache ich meine Grenzen. Und wie gesagt, ich versuche das langsam wieder aufzubauen und hoffe, dass ich meinen Akku immer wieder auch ein bisschen ein Stück wieder ausbauen kann, dass der wieder irgendwann mal Richtung 100% geht. Wenn er das nicht macht, dann muss ich es halt weiter so hinkriegen, wie es jetzt ist. Das Schöne ist allerdings, durch die Mechanismen, also wenn ich mit anderen Menschen arbeite, die kommen, weil sie noch nicht so dramatisch drin sind, also gerade die zu mir sagen, ich habe noch keine Diagnose, ich fühle manchmal Symptome, aber ich möchte jetzt präventiv schon was machen, die kommen da vollständig raus. Denen geht es dann auch echt gut, die sind wieder auf 100%. Und deswegen so mein Appell an euch, alle, die jetzt gerade funktionieren, alle, die mit dem Wort funktionieren schon was anfangen können, die ab und zu mal Symptome spüren, wartet nicht zu lange. Lasst euch lieber früher darauf prüfen. Ihr müsst ja keine Diagnose euch abholen, ich habe jetzt eine Depression, also davor braucht ihr keine Angst haben. Die Ärzte und Psychiater verschreiben das auch nicht zu schnell, ja, weil es ist ja auch so, wenn man Depression, ADHS und so weiter in der Akte stehen hat, dann wird es mit manchen Versicherungen ja schwierig. Also das kann ich euch auch sagen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Depressionsdiagnose zu bekommen, ist unmöglich. Beziehungsweise klärt mich gerne auf, wenn ihr das anders seht, also ich kriege keine mehr. Also alle, die noch keine Diagnose haben, habt aber trotzdem keine Angst. Die schreiben euch das nicht sofort rein, weil die wissen das. Also die fragen das auch tatsächlich ab. Habe ich bei anderen Klienten, habe ich sogar bei meiner Tochter erlebt, als es um die ADHS-Diagnose ging und es ganz stark auf der Kippe stand, dann haben die auch gesagt, gut, wir müssen doch mal tiefer graben erstmal, weil wenn wir das diagnostizieren und reinschreiben, dann steht es halt in der Gesundheitsakte und dann wird es mit manchen Versicherungen auch schon echt schwer. Wie gesagt, hört das Funktionieren auf. Für alles, was ihr gerade als nicht lösbar anseht, gibt es Lösungen. Ich habe wirklich schon Menschen, die mich kontaktiert haben, mit für sie unendlich hoffnungslosen, verzweifelten Situationen erlebt, die gesagt haben, was soll man denn da machen? Und wir haben dafür eine Lösung gefunden. Wir haben es geschafft. Natürlich nicht nur im Außen, also wir haben nicht nur im Außen geguckt, was ist lösbar, sondern vor allem, was ist im Innen lösbar. Und dieses Funktionieren, das hören wir nicht dadurch auf, dass wir den Arbeitgeber oder den Partner wechseln oder verlassen, sondern das hören wir dadurch auf, indem wir unsere Überzeugungen, die in uns drinstecken, ändern. Also dieses, was sollen denn andere Menschen denken? Ja, das ist ja so ein Spruch, der bei uns was auslöst, also ein Gefühl auch auslöst. Und das kann man ändern. Ich verspreche euch das. Da gibt's Methoden, es gibt Übungen, es gibt ein Entwicklungsprogramm. Ich habe mich ja tief reingegraben. Das kann man verändern. Und dann kann man auch irgendwann Grenzen setzen und sagen, so, ich lege mich jetzt hin und fühlt sich gut dabei, weil man weiß, ich tue mir was Gutes. Ja. Schreibt mir bitte gerne auch zu dem Thema, zum Thema Funktionieren. Funktioniert ihr vielleicht gerade und habt vielleicht so eine Situation, in denen es euch schlecht geht oder ihr keinen Ausweg seht? Habt ihr mal funktioniert und seid da ausgestiegen? Wie habt ihr das gemacht? Wie hat sich's angefühlt? Schreibt mir einfach mal eure Erfahrungen. Ich würde es gerne nächste Woche mal natürlich anonym vorlesen und mal gucken, was sich da so bei euch in der Community unter den Hörern so tut. info@nikolasdoster.de. Ja, Nikolas Doster ohne Punkt, ohne Komma. An diese E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder auf meiner Webseite nikolasdoster.de. Und ich freue mich über jeden, der mir schreibt, über jede, der mir schreibt. Ich freue mich über jede Nachricht. Zum Schluss noch, wie immer, naja, fast wie immer, der Aufruf, bitte gebt mir gerne eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Ich habe gesehen, wir haben echt gut aufgeholt bei Apple Podcasts. Da hapert's noch. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Wird euch da der Bewertungsbutton nicht angezeigt oder ich weiß es auch nicht. Sehr, also mehr als vierstellige Nutzerzahlen oder Hörerzahlen gibt's auf Apple Podcasts für diesen Podcast, aber Bewertungen gibt's irgendwie 15 oder so. Also auf anderen Plattformen sind's mehr als 100 oder mehr als 90 und Apple Podcasts, ich weiß auch nicht. Also wenn ihr Bock habt, bitte seid so gut, lasst mir ein paar Sterne da. Das sorgt dafür, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dass noch mehr Menschen das hören und noch mehr Menschen Hoffnung und eine Verbesserung ihrer Lage in ihr Leben bringen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch oder ich hoffe, dass die nächsten warmen Tage für euch genießbar sind und wir hören uns bald wieder. Hat wieder Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.